Wir sind jetzt in Kapitel 3, Vers 7 noch. 3, Vers 6, jeder, der in ihm bleibt oder weilt, jeder, der in ihm ist, in ihm verweilt, sündigt nicht. Das ist, damit ist der Christ gemeint. Ja? Er meint, der Christ sündigt nicht, also lebt nicht in Sünde, lebt nicht ein Sündenleben. Und dann, jeder, der sündigt, auch hier wieder eigentlich jeder Sündigende, also jeder, der in der Sünde lebt, jeder, der, es geht hier wieder um das lang Andauernde, oder? Jeder Sündige oder um das Gewöhnliche, um das Gewohnheitsmäßige, das Fortgesetzte, Fortdauernde Sündigen. Jeder Sündigende hat ihn nicht gesehen, noch ihn kennengelernt. Daran kann man klar erkennen, oder? Wer draußen ist und wer drinnen ist. Wer im Sündenleben lebt, der hat ihn nicht gesehen. Und wenn er noch so viel behauptet, er sei wiedergeboren und sei Christ und sei schon so lange in der Versammlung. Ja. Kindlein, Vers 7, Kindlein, niemand leite euch in die Irre. Hier wird er wieder recht zärtlich in seiner Anrede. Kindlein, niemand leite euch in die Irre. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht. Hier haben wir wieder, der die Gerechtigkeit Tuende. Wieder dieses lang andauernde, fortgesetzte, wessen Leben geprägt ist, davon gekennzeichnet ist, dass er die Gerechtigkeit tut, das Richtige von Gott her gesehen, das Rechte tut, ist gerecht, so wie er gerecht ist. Wer ist er? Gott, Jesus Christus. Ja? Gott und der Sohn. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, so wie er gerecht ist. Das heißt, er ist wiedergeboren, er ist gerecht, er gehört zu dieser Familie dazu. So wie der Vater, so wie der Sohn Jesus Christus. Und dann weiter, klein b, jetzt kommt das nächste Paar, Teufelskinder und Gotteskinder. Das war bis jetzt noch nicht die Rede, davon war noch nicht die Rede. Zweites Kennzeichen, für Kinder Gottes. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Also wieder, der die Sünde Tuende, fortgesetzt, andauernd, beständig, immer wieder, der die Sünde Tuende, der in der Sünde, in dem Sündenleben lebt, ist aus dem Teufel, weil der Teufel von Anfang an sündigt. Der ist die Ursache. Ja, das ist das Material, das Rohmaterial, das ist teuflisch, oder? Hierzu wurde der Sohn Gottes geoffenbart, damit er die Werke des Teufels auflöse oder zerstöre, vernichte. Dazu ist Jesus Christus gekommen, der Sohn Gottes gekommen, geoffenbart worden, um gerade das zu vernichten, dass es sowas nicht mehr gibt. In unserem Leben praktisch, er redet ganz praktisch, er redet nicht allgemein von der Welt, ja. Er redet von den Gläubigen. Dazu ist der Herr Jesus gekommen, damit in unserem Leben das Werk des Teufels aufgelöst wird, in Luft aufgelöst, ins vernichtet wird. Jeder aus Gott Geborene tut nicht Sünde. Ja? Tut nicht Sünde. Also wiederum im fortgesetzten Sinne. Sünde ist was Teuflisches und Gerechtigkeit ist was Göttliches. Und es geht um die Familienähnlichkeit. Tut nicht Sünde, weil sein Same in ihm bleibt. Wer ist das Subjekt? Sein, also von wem ist die Rede? Auf wen bezieht sich sein Same? Auf den Gott vorher genannt in Vers 9 am Anfang. Jeder aus Gott Geborene tut nicht Sünde, weil sein, Gottes, Same in ihm, in dem Gläubigen, weilt oder wohnt oder bleibt. Ja? Also warum? Warum sind Sünde tun und Gerechtigkeit unvereinbar? Warum ist aus Gott geboren sein und Sündigen unvereinbar? Weil Gottes Same in dem Wiedergeborenen weilt, drin steckt. Das Kind, Gottes Kind liebt den Vater und der Keim des Lebens des Vaters steckt in dem Kind des Vaters, im Gotteskind. Der Keim, das ist hier ist das Bild aus der Pflanzenwelt genommen, der Same. Der Same, in dem steckt Lebenskraft, ja, der bricht dann auf, Der Same keimt und dann kommt was Neues hervor. Und da ist Lebenskraft drin. Also aus dem Samen entwickelt sich dann etwas. Ja, zuerst die Blüte und dann die Frucht. Der Geist Gottes ist die Kraft Gottes, ist die Lebenskraft Gottes, oder? Durch den Heiligen Geist sind wir wiedergeboren worden und da ist ein Keim in uns, ja? Göttliche Kraft durch den Geist Gottes in uns. Und diese weilt in uns, wohnt in uns, bleibt in uns. Ja, der Heilige Geist wohnt ja in uns. Und dieser Lebenskeim soll auch weiterhin so bleiben in uns. Ansonsten kann die Frucht ja nicht entstehen. Also, die Kraft, nicht sündigen zu müssen, liegt in diesem Samen, in diesem Keim, der letztlich die Lebenskraft ist in uns. Die göttliche Lebenskraft, die kommt mit der Wiedergeburt in unser Leben hinein. Deshalb tut er nicht Sünde, oder? Vers 9. Jeder aus Gott Geborene tut nicht Sünde, weil der Same Gottes in ihm wohnt. Der Same ist hier nicht das Wort Gottes. Der Same ist hier die Lebenskraft Gottes. Ja. Die göttliche Kraft steckt da drinnen. Und das widerspricht sich mit dem anderen Leben. Ja. Wenn jemand jetzt diese Lebenskraft in sich hat, dann geht es Richtung Gerechtigkeit. Dann wird Frucht entstehen daraus. Weil sein Same in ihm bleibt. Und er kann nicht sündigen. Hier wiederum im andauernden Sinne zu verstehen. Aus dem Zusammenhang her müssen wir das ganz klar sagen. Es geht wiederum, er kann nicht in Sünde leben. Er kann nicht ein Sündenleben führen, weil das ist unvereinbar mit dem anderen, oder? Er ist ja aus Gott geboren. Da ist eine Familienähnlichkeit. Und von der Familienähnlichkeit her gesehen ist es unmöglich, dass er noch ein Sündenleben führt. Ja, wenn du ein schwarzes Ehepaar hast, eine schwarze Mutter und einen schwarzen Vater, dann ist das Kind schwarz, wenn nicht der Opa ein Weißer ist oder so. Ja. Aber sonst, dann wird das Kind schwarz. Ja. Wenn schwarzer Vater, schwarze Mutter, ist das Kind schwarz. Weißer Vater, weißer Mutter, ist das Kind weiß. Ja. Das ist von der Familienähnlichkeit her gar nicht anders möglich. Also, es widerspricht sich. Ja. Aus einem Knecht der Sünde ist jetzt ein Knecht der Gerechtigkeit geworden. Es geht nicht um die Frage, ob ein Christ in die Sünde stolpern kann oder in die Sünde fallen kann oder von einer Sünde übereilt werden kann. Das hat er schon geklärt, dass das möglich ist. Ja, Johannes hat nicht vergessen in Kapitel 3, was er in Kapitel 2 geschrieben hat. Ja. Aber es geht um dieses Schwarz-Weiß, also um dieses Darzustellen, wer ist draußen und wer ist drinnen. Und man kann es feststellen an der Familienähnlichkeit. An diesem sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, wiederum, jeder nicht Gerechtigkeit tuende, durativ, also andauernd, fortgesetzt, im fortgesetzten Sinne, jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wer nicht seinen Bruder liebt. Wörtlich, und jeder nicht seinen Bruder liebende, wieder im fortgesetzten Sinne. Die Gerechtigkeit, das ist der allgemeine Begriff, und jetzt nimmt er die Summe des Gesetzes heraus, oder? Was ist die Summe des Gesetzes? Was haben wir gelernt? Was ist die Zusammenfassung des Gesetzes? Die Liebe. Und die Liebe äußert sich durch die Bruderliebe. Ja? Liebe zu Gott und Liebe zum Bruder. Jetzt erwähnt er dieses. Deshalb fügt er das hier an. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht den Bruder liebt, da sieht man es dann ganz deutlich, oder? An der Liebe offenbart sich die Gerechtigkeit, also der Stand, ob er gerecht ist oder nicht. Ja. Offenbart sich ganz klar. Denn diese ist die Botschaft, die ihr von Anfang an hörtet, dass wir einander lieben sollen. Ja. Dass wir einander lieben sollen. Auch hier im fortgesetzten Sinne lieben. Ja. Dann kommt ein negatives Beispiel. Nicht so wie Kain, der aus dem Bösen war. Er erschlug seinen Bruder. Da war keine Bruderliebe, oder? Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Der Kain war vorher schon böse, bevor er den Bruder umgebracht hat. Das war dann nur noch eine weitere Folge der Bosheit, dass er den Bruder umgebracht hat. Er war vorher schon böse. Ja. Er war zornig auf Gott, zornig auf seinen Bruder, eifersüchtig auf den Bruder und so weiter. Da war vorher schon Sünde da. Aber dann das war eine innere Sünde, die war noch nicht zur Tat geworden, aber dann ist die Sünde zur Tat geworden. Kein hat auf den Boden geschaut, oder? Gott hat ihn angesprochen. Kein hat gesagt, schaut wie ein trotziges Kind auf den Boden, oder? Warum senkt sich dein Blick? Wenn du reines Gewissen hast, kannst du aufschauen zu mir. Aber er schaut weg. Ja? Aber wenn du das Opfer von meinem Bruder nicht, wenn du das Opfer meinem Bruder angeschaut hast, aber meins hast du nicht angeschaut, dann schaue ich dich nicht an. Ja? Wie ein trotziges Kind. Schaut Gott nicht an. Dann sagt Gott, er soll sich ermahnen lassen. Die Sünde lauert wie ein Löwe vor der Tür und will ihn packen, oder? Die Tatsünde nämlich. Und er lässt sich nichts sagen. Was ist das Ergebnis? Dann sagt Gott, also gut, dann darfst du mich jetzt nicht mehr anschauen. Und Gott schickt ihn weg. In die Gottferne. Und er erlebt die Hölle auf Erden. Ja. Er lebt ein geplagtes Leben. Er ist ständig auf der Flucht. Und er flieht ins Land Not. Das Land heißt Flucht. Er flieht ins Fluchtland. Ja. Also das negative Beispiel von Kain. Und sind hierzu Fragen? Ich möchte nicht zu schnell vorangehen, aber wenn Fragen sind, bitte einfach melden.
Dieser Same, ist ja. Das ist der Geist Gottes gemeint, der Heilige Geist? Oder?
Ich denke, das kann man schon sagen. Das ist nämlich, der Same ist ja die Lebenskraft in der Pflanze. Von der Pflanze, ja, es ist ganz, die Kraft steckt in diesem Samen, oder? Und beim Gläubigen ist auch so, da ist eine Lebenskraft in ihm. Und wir wissen aus anderen Stellen, dass das eigentlich der Geist Gottes ist, oder? Der in uns ist. Ja. Ist nicht falsch, wenn man das sagt. Gut, Vers 12, Vers 13 bis 18, also klein c, über Welthass und Bruderliebe. Das ist das nächste Paar. Das dritte Kennzeichen, Kinder Gottes sind von der Welt gehasst, aber sie haben Bruderliebe. Ich habe hier meine Gliederung ein bisschen, meine Überschriften ein bisschen geändert. Die Kinder Gottes sind von der Welt gehasst, aber sie haben Bruderliebe. Also der Hass der Welt, Vers 13, verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tode zum Leben gelangt sind. Also man soll sich nicht wundern, wenn die Welt jetzt einen Hass, das heißt keine Liebe entgegenbringt, weil das sind zwei Welten. Die Welt des Gläubigen und die Welt als System dieser Welt, ein geschlossenes System, das mit Gott nichts zu tun hat. Es sind zwei verschiedene Welten und die vertragen sich einander nicht, miteinander nicht. Wir wissen, dass wir aus dem Tode zum Leben gelangt sind, weil wir die Brüder lieben. Wir wissen es selber, das heißt, ein Christ selber weiß genau, dass er wiedergeboren ist. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, keine Ahnung, ob ich wiedergeboren bin. Doch, du weißt es, ob du wiedergeboren bist. Und wenn du es nicht weißt, dann ist entweder kein Leben da, bist du nicht wiedergeboren, oder dir fehlt ganz viel Information aus der Bibel. Ja? Wir müssen schauen, dass du klar Unterweisung bekommst aus der Bibel. Jemand, der aus der Bibel unterwiesen ist, der Gottes Wort liest, und jemand, der den Herrn liebt, der wiedergeboren ist, der weiß, dass er wiedergeboren ist. Ja. Also wir wissen, dass wir aus dem Tode zum Leben gelangt sind, weil wir die Brüder lieben. Da ist eine Bruderliebe vorhanden. Es zieht einen hin zu den anderen Gläubigen. Wer den Bruder nicht liebt, auch hier wieder, das heißt wörtlich, der Nichtliebende, der den Bruder nicht liebende. Es geht hier wieder um eine fortgesetzte Handlung. Ja? Es geht hier nicht um einen einzelnen Akt, einen einzelnen Tat, sondern um eine fortgesetzte Handlung. Der den Bruder nicht liebende weilt im Tode, verweilt im Tode, verbleibt im Tode. Ja? Im geistlichen Tod. Der ist noch gar nicht wiedergeboren, heißt es. Jeder, der seinen Bruder hasst, Wiederum, jeder den Bruder hassende, jeder seinen Bruder hassende, im fortgesetzten Sinne, ist ein Menschenmörder. Was heißt das? Nun, das ist einfach das Kind des Satans. Der Satan ist der Menschenmörder von Anfang an und der Lügner von Anfang an. Liebe ist für das Leben und Hass ist für den Tod. Ja? Hass ist ausgerichtet zum Tode hin, Tod des anderen hin. Zuerst nur in den Gedanken natürlich, nicht in der Tat. Aber bei Kain war es so, oder? Er hasste seinen Bruder und er war ausgerichtet, um ihn dann umzubringen. Das war sein Gedanke, der Gedanke war da. Deshalb ist Hass was Gefährliches. Ja? Und ihr wisset, dass kein Menschenmörder ewiges Leben hat, in ihm bleibend oder weilend. Oder es weilt nicht in ihm, das Leben. Ja? Also, es ist nicht drinnen, heißt es ganz einfach. Ihr wisset, dass kein Menschenmörder ewiges Leben hat. Da ist keines drinnen. Da verweilt kein ewiges Leben in ihm. Das wohnt nicht in ihm. Vers 16, an diesem haben wir die Liebe gekannt, dass er seine Seele für uns hinlegte. Jetzt spricht er von Jesus Christus als Beispiel von echter Bruderliebe, oder? Also wenn du wissen willst, was Bruderliebe ist, dann schau mal die Liebe von dem Herrn Jesus an. Da hast du ein Beispiel von Bruderliebe. Zuerst war das negative Beispiel von Kain und Abel, also von Kain, der den Bruder erschlagen hat. Hier ist das positive Beispiel von Jesus Christus, der für die Brüder sein Leben hingegeben hat. Das ist genau das Entgegengesetzte von Kain. An diesem haben wir die Liebe erkannt oder kennengelernt eigentlich, ja. An diesem haben wir die Liebe kennengelernt. Da haben wir wirkliche Bruderliebe kennengelernt, oder? Darin, dass er seine Seele, sein Leben heißt das, seine Seele, für uns hinlegte. Hingelegt hat er das Leben. Eingesetzt sozusagen. Und wir, jetzt kommt die Schlussfolgerung, wir sind es schuldig, die Seele für die Brüder hinzulegen. Das heißt, unser Leben für die Brüder hinzulegen. Wir sind schuldig. Das ist keine Großtat, wenn wir das tun. Das ist Liebe. Liebe äußert sich darin, dass man für den anderen da ist, für den anderen lebt. Und wenn es bis zum Sterben geht. Ja? Für den anderen zu sterben, das ist nur kurz. Das geschieht nur einmal, ganz kurz. Aber für den anderen zu leben, das dauert lange, oder? Für den anderen das Leben hinlegen, bedeutet zuerst einmal für ihn zu leben. Und wenn es sein sollte, für ihn zu sterben. Das ist das Wesen der Liebe. Nun, der Herr Jesus wird das nicht verlangen. Das wird nicht oft der Fall sein, dass ein Christ für den anderen stirbt. Aber es kann manchmal so tatsächlich so etwas geschehen. Ja? Aber das ist das Wesen von Liebe. Ja? Echte Liebe ist bereit, für den anderen sich hinzugeben. Und das bedeutet nicht nur einfach zu sterben, das bedeutet, für den anderen da zu sein. Sich zu interessieren für den anderen. Sich für das Leben des anderen, sich hinein zu begeben sozusagen. Nicht lass mich in Ruhe, sondern im Gegenteil. Ich komme dir und ich schaue, wer braucht mich oder wo brauchst du mich? Natürlich muss man dann suchen, was ist jetzt dran. Ja? Es gibt ja so viele Brüder, die man lieben soll und Schwestern, ja. Was ist heute dran? Ja? Müssen wir Prioritäten setzen, da brauchen wir die Weisheit vom Herrn. Philipper 1, Vers 10 haben wir heute gelesen. Also wir sind es schuldig, unsere Seele, unser Leben für die Brüder hinzulegen. Die Brüder sind immer die Schwestern eingeschlossen. Ja? Bruderliebe ist Geschwisterliebe eigentlich, ja, in unserem Sinne. Aber im damaligen Sinn hat man so gesprochen. Ja? Bruderliebe ist Geschwisterliebe. Also Vers 17, aber wer die Güter der Welt hat, die Güter des Lebens, des irdischen Lebens, wer die Güter der Welt hat und er sieht seinen Bruder Mangel haben oder Bedarf haben und verschließt sein Inneres vor ihm, wie weilt die Liebe Gottes in ihm und wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Ja. Das geht nicht. Wo die Bruderliebe fehlt, wo man sieht, der bräuchte jetzt Hilfe und man gibt es ihm nicht, dann verschließt man sich, ja, dann wird die Liebe Gottes gedämpft, oder? Da kommt die Liebe Gottes nicht zum Ausdruck. Und wenn Liebe nicht weitergegeben wird, dann stirbt sie ab, oder? Sind dazu Fragen?
Paul, ja.
Hier. Er spricht hier von der Bruderliebe, also die ist natürlich auf den Bruder gerichtet, das ist klar. Natürlich geht die Liebe dann noch weiter. Oder Petrus sagte, in der Bruderliebe sollen wir die allgemeine Liebe darreichen. Er sagt, reiche da in der Liebe, in der Bruderliebe die Liebe, oder? Das heißt also, der nächste Schritt ist natürlich dann die Liebe zum nächsten Kreis. Aber er spricht einmal vom ersten Kreis, ja? Wenn die da nicht da ist, dann ist der nächste Kreis schon brauchen wir gar nicht reden vom nächsten Kreis, oder? Wenn sie im inneren Kreis nicht da ist, wie soll die Liebe dann, wenn die innerhalb der Familie nicht da ist, die Liebe, wie soll sie dann da sein für die Nachbarn? Ja? Also, und geistlich auch gesehen, wenn sie in der geistlichen Familie nicht da ist, wie kann sie dann noch weiter sein? Aber natürlich ist das der Ausfluss der Bruderliebe oder diese Art von Liebe, ist dann, dass es auch hinausgeht zu den anderen in der Welt, denn die brauchen ja auch, die brauchen Hilfe. Ja. Die brauchen einerseits jemanden, der ihnen praktisch hilft, aber andererseits brauchen sie auch Hilfe in Bezug auf, dass sie gerettet werden. Ja. Die Liebe motiviert uns dann hinauszugehen und schauen, dass andere Menschen auch diesen Herrn kennenlernen. Meine Kindlein, lieben wir nicht mit Wort noch mit der Zunge. Das heißt, nicht mündlich, oder? Sondern in Tat und Wahrheit. Sondern praktisch in der Tat. Das heißt, sondern nicht nur mit Worten, wir reden nicht nur von der Liebe, sondern wir sollen sie tun, auch ausüben. Hier könnt ihr übrigens etwas lernen, etwas zum Bibelstudium, so ein kleiner Nebensatz. Er sagt hier, meine Kindlein, lieben wir nicht mit Wort und mit der Zunge. Eigentlich stimmt das nicht. Wenn man jetzt mit deutscher Genauigkeit den Satz liest, stimmt er nicht. Denn wir sollen ja auch mit dem Wort lieben, oder? Was meint er? Sollen wir nicht mit den Worten auch lieben? Doch, aber er meint nicht nur, das Wörtchen nur fehlt, oder? Aber es gehört aber rein. In der Bibel gibt es das öfter. Das sind so Sätze, da wo so ein Wörtchen eigentlich vom logischen Gedankengang her gehört das Wort hin, aber das wird vorausgesetzt, das ist ja klar. Dass man nicht nur in Worten, sondern auch in Tat. Also nicht nur mit dem Mund. Er meint nicht, was das Reden betrifft, da braucht ihr keine Liebe, da könnt ihr lieblos sein. Aber was das Tun betrifft, das sollt ihr lieben. Ja? Das meint er nicht, oder? Das ist uns auch klar. Aber es ist hier wichtig für uns, dass wir sehen, manchmal wird in der Bibel was im Stillen vorausgesetzt, nämlich ein Hausverstand, oder? Ja, Hausverstand, ein natürlicher Hausverstand. Der natürliche Hausverstand sagt dir, dass er hier nicht meinen kann, oder vielleicht ist es schlecht ausgedrückt, der Zusammenhang. Man muss den Zusammenhang beachten. Dann versteht man ohnehin, dass er nicht meint, wir sollten nicht mit dem Wort lieben, sondern nicht nur mit dem Wort, nicht nur mit den Lippen, sondern auch mit der Tat. Ich habe eine ganze Liste gemacht. Ich habe mir das immer wieder, wenn mir sowas untergekommen ist, habe ich mir das aufgeschrieben und da habe ich im Computer eine ganze Liste von sogenannten stillen Voraussetzungen. Und die habe ich mir gesammelt. Das wollte ich gerne und es war mir eine Hilfe, um das dann auch anderen zu zeigen. Schau, da wird was vorausgesetzt. Wenn du den Zusammenhang liest, ist es sowieso klar. Aber es gibt manche die reiten auf den I, auf dem I-Punkt, ja, und sie sind wie die Schriftgelehrten, oder? Die sehen nur den Buchstaben, sehen nicht den Sinn, der dahinter ist. Ja. Klein d, über Anschuldigung und Freimütigkeit, zwei Kennzeichen für uns selbst. Wir haben Freimut im Gebet und der Heilige Geist wirkt in uns. Vers 19 bis 24, über Anschuldigung und Freimütigkeit. An diesem merken wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Also er spricht hier von uns selbst, von uns Christen. Wie können wir selber merken, dass wir aus der Wahrheit sind? Aus der Wahrheit heißt, aus Gott, aus dem Herrn Jesus Christus, aus Gott geboren, Kinder Gottes, nicht aus der Lüge. An diesem merken wir, dass wir aus der Wahrheit sind und vor ihm werden wir unsere Herzen überzeugen. Wir werden unsere Herzen überzeugen. Eigentlich heißt das beruhigen, oder? Beruhigend überreden. Man kann das Herz kann ja unruhig sein, das gibt es ja, oder? Man kann irgendwie Zweifel haben, das gibt es. Aus irgendeinem Grund bekommt man Zweifel über sich selbst und fühlt sich irgendwie schuldig. Aber nicht wegen einer Sünde. Das Thema ist nicht hier Sünde. Das Thema ist unberechtigte Zweifel. Und er sagte, wir können jetzt unsere Herzen beruhigen. Dieses Wort überreden kommt auch vor in Matthäus 28, Vers 14. Nur für die Bibelstudenten unter uns, die das vielleicht interessiert. Matthäus 28, Vers 14. Dort heißt es, Moment, ich habe jetzt Matthäus 28. Falls dieses dem Statthalter zu Ohren kommt, werden wir ihn überreden und machen, dass ihr sorgenfrei seid. Da geht es um die römischen Wächter, die beim Grab waren und dann nicht wissen, was sie tun sollen, weil das Grab jetzt leer ist und der Stein weg ist und so weiter. Und dann sagt der Hohepriester sagt, falls dieses dem Statthalter zu Ohren kommt, werden wir ihn überreden. Das heißt, wir werden ihn beruhigen. Der wird aufgeregt sein. Was, die römische Wache hat versagt? Ja? Komm, lieber Pilatus, sei ruhig. Wir können dir eine gute Erklärung geben. Ja? Beruhigend überreden. Genau das Wort wird hier verwendet. Also, an diesem merken wir, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden unsere Herzen beruhigend überreden, ganz ruhig machen. Wie werden wir unsere Herzen ruhig machen? Dass dieses unruhige Gewissen stillen. Vers 20. Nämlich, sollte unser Herz uns anschuldigen, Gott ist größer als unser Herz, kennt alles. Also gesetzt den Fall, dass das Gewissen in unserem Innern uns irgendwie verurteilt, zu Unrecht, ja, ja, du hast viel zu wenig Liebe, du hast nicht geliebt und so weiter, du bist vielleicht gar nicht Christ oder so weiter. Ja. Also hier geht es nicht um eine direkte Sünde, sondern um einen Zweifel. Gott ist größer als unser Herz. Wir wissen um den Gott, der unsere Herzen kennt und der alles kennt. Gott weiß, wie es wirklich um uns steht, auch dann, wenn das Gewissen uns zu Unrecht anklagt. Gott weiß alles in unserem Herzen, was da vor sich geht. Und er kennt unser neues Wesen. Er kennt uns besser als wir selber. Gott kennt unser neues Leben, unser neues Wesen viel besser als wir selber. Wir kennen nur einzelne Dinge in uns, aber er hat den großen Überblick. Und wir dürfen ihm jetzt vertrauen. Ja. Das kann man entweder mit Doppelpunkt übersetzen oder mit das. Das ist ganz schwierig. Das Wort das steht im griechischen Text schon so, aber dieses Wort kann auch ja einleiten zu einem, ja, wie wir das auch im Deutschen haben, oder? Er sagte, Doppelpunkt. Oder er sagte das. Und es ist nicht ganz klar. Ich habe es jetzt versucht mit einem Doppelpunkt, weil es kommt mir fast ein bisschen schöner noch vor oder leichter vor, wie du sagst. Nämlich, sollte unser Herz uns anschuldigen, Gott ist größer als unser Herz und kennt alles. Wir dürfen ihm also vertrauen. Herr, du kennst mich. Wir haben Vers 21, Geliebte, wenn unser Herz uns nicht anschuldigt, haben wir Freimütigkeit zu Gott, haben wir Zuversicht zu ihm, freudige Zuversicht, kindliches Vertrauen zu ihm, zu Gott. Und was immer wir bitten, bekommen wir von ihm. Er sagt, schaut, wir sind Kinder Gottes und wir haben, auch dann, sollte es irgendwie mal eine Anklage geben, die nicht zu Recht ist, ja, dann dürfen wir auch uns da Gott übergeben und sagen, aber Herr, du weißt, du kennst mein Herz und du weißt, wie ich es meine. Das kann es geben, oder, dass so irgendwelche Zweifel auftreten, darf man sich diesem himmlischen liebenden Vater überlassen und sagen, Herr, du kennst mich ja, du kennst mich viel besser als ich und du weißt, wie es um mich steht. Und ich vertraue mich dir an. Ich will dir weiterhin vertrauen. Man braucht nicht also ständig wie ich schon gesagt habe, eine Nabelschau betreiben und immer in sich hinein bohren und bohren und bohren und man vielleicht doch noch irgendwo eine Sünde findet und ja, und vielleicht, es gibt so überempfindliche Gewissen. Ja, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, ich habe den Bruder nicht wirklich gegrüßt, ich habe ihm nicht in die Augen geschaut oder der Schwester und ich. Eine andere Schwester, das war so, ich habe mich so geschämt, die war so liebenswürdig. Sie hat meiner Frau 100 Franken in die Hand gedrückt und so einfach als Geschenk und sie wollte uns das einfach geben. Und dann ruft sie an am Nachmittag, am gleichen Tag, sagt sie, ach, ich muss mich jetzt entschuldigen, ich habe das einfach so lieblos dir in die Hand gedrückt. Das war überhaupt... Das war ein überempfindliches Gewissen, ja, also war wirklich nicht so. Ja. Aber manche haben das so ein Problem, ja. Und manche plagen sich selbst, ja. Und dann klagt einem das innere Herz, das innere Wesen, oder? Klagt einem an, der Geist, das Innere des Menschen, klagt einem an im Gewissen. Das Gewissen ist ja im Inneren. Nicht nur das Denken ist im Inneren, im Herzen, sondern auch das Gewissen. Bitte. Das Gewissen muss aber richtig gepolt und richtig geprägt werden. Das Gewissen ist ja formbar. Du kannst das Gewissen verhärten, indem du längere Zeit gegen das Gewissen handelst, dann wird es abgestumpft, oder? Wie ein Brandmark, also wenn du den Tieren was einbrennst, oder? Dann wird da die Haut nicht mehr, da fühlt die nichts mehr an der Stelle, wo es gebrannt ist, oder? Das ist gefühlslos, oder? Das Gewissen kann also abstumpfen, indem man gegen das Gewissen handelt, oder durch falsche Lehre kann das Gewissen falsch melden. Ein Katholik zum Beispiel, wenn du dem am Freitag, früher war das jedenfalls so, wenn du dem am Freitag ein Schnitzel hinlegst zum Essen, der hätte ein schlechtes Gewissen, das zu essen. Am Freitag isst man kein Fleisch. Fisch isst man am Freitag oder sonst was anderes, aber kein Fleisch. Das ist, für mich war das auch am Anfang ein bisschen... Gut, das war nicht schlimm bei mir, weil ich war nicht so stark geprägt, aber manche sind sehr stark geprägt, ja, oder? Das Gewissen ist falsch gepolt und jetzt darf man nicht gegen sein Gewissen handeln. Man darf nie gegen das Gewissen handeln, oder? Aber wenn man das Gewissen dann wieder richtig polt, ausrichtet, wie den Kompass und so weiter, dann meldet das Gewissen wieder richtig, oder? Und das Gewissen ist ja auch sehr empfindlich, aber es gibt auch ein überempfindliches Gewissen. Das heißt, Leute, die machen sich überall ein schlechtes Gewissen, wo sie gar nicht machen sollen, weil es von der Schrift ja gar nicht der Fall ist, gar nicht so sein soll. Ja. Und die fragen sich immer wieder, ja, habe ich jetzt gesündigt? Eben aus irgendeiner Lappalie heraus. Ja. Also das Gewissen ist formbar und wir müssen natürlich schauen, dass unser Gewissen an der Schrift geformt wird. Zum Beispiel gibt es Christen, die haben sich daran gewöhnt an Schamlosigkeit, eine gewisse Form von Schamlosigkeit und denken sich gar nichts mehr dabei. Und andere, die haben sich prägen lassen, denken biblisch in der Hinsicht. Und dann meldet das Gewissen, beim anderen meldet das Gewissen gar nicht mehr. In dieser Hinsicht, in diesem Punkt nicht. Ja. Also, Geliebte, Vers 21, wenn unser Herz uns nicht anschuldigt, haben wir Freimütigkeit zu Gott und was immer wir bitten, bekommen wir von ihm. Also das ist ein weiterer, also er spricht ja hier was uns, von uns selber, Kennzeichen für uns selber. Das eine ist, wir haben Freimütigkeit zu Gott im Gebet. Wir dürfen beten und wir wissen, wenn wir beten, er hört uns. Ja. Was immer wir bitten, bekommen wir von ihm. Christen wissen, der Vater hört mir zu und ich bete und er gibt mir das. Was wird im Stillen vorausgesetzt? Hier ist auch ein Vers mit stiller Voraussetzung. Ist ja klar, wenn man die Bibel kennt und die anderen Stellen über Gebet, dann weiß man, hier wird was im Stillen vorausgesetzt. Was wird vorausgesetzt? Hier wird, was immer wir bitten, bekommen wir von ihm. In seinem Namen, wenn wir in seinem Namen beten. Was immer wir bitten, bekommen wir von ihm. Das heißt, jemand sagt, oh, ich wünsche mir einen Hubschrauber, das wäre so mal schön, so einen Hubschrauber über Hönningen zu fliegen und so. Ja. Herr, mach das morgen da draußen, ein Hubschrauber steht für mich, ich möchte mal gern, das würde mich interessieren. Ja. Und der Herr sagt, nein, ja, in seinem Namen. In seinem Namen heißt, im Namen Jesu. Das heißt, im Sinne von Jesus Christus, in seinem Auftrag. Wenn ich im Namen von jemandem zur Bank gehe, mit einer Vollmacht, kann ich zum Bankenbeamten sagen, im Namen von dieser Person möchte ich jetzt das Geld abheben vom Konto. Das habe ich gemacht, habe jemand das Konto verwaltet und da hatte ich eine Vollmacht. Und da ging ich hin zur Bank und habe ganz viel Geld abgehoben und die haben mir das Geld gegeben, mit dieser Vollmacht. Und das war so eine extra Karte, die ausgestellt war. Ich bin im Namen dieser anderen Person bin ich gekommen und habe das Geld geholt. Das war im Auftrag der Person. Und wenn wir im Namen Jesu beten, dann heißt, beten wir so, wie wenn wir von Jesus geschickt worden sind zum Vater. Der Herr Jesus sagt, komm, geh zum Vater und bitte um diese Sache. Brauchst du Geduld? Gut, ich schicke dich zum Vater, bitte um Geduld. Ja. Das dürfen wir beten. Und da dürfen wir auch wissen, dass wir das bekommen. Denn das ist in seinem Sinne. Brauchst du einen Hubschrauber? Ja, wenn du einen brauchst, wenn du wirklich brauchst, wenn du ein Missionar bist irgendwo und tatsächlich die einzige Möglichkeit ist, kann der Herr schon einen Hubschrauber für dich bereit haben. Aber das ist eben die Frage, oder? Ist es jetzt wirklich im Namen Jesu oder nicht? Aber das wird hier vorausgesetzt. Johannes muss nicht alles sagen. Was immer wir bitten, bekommen wir von ihm, ja, wenn wir in seinem Willen beten, in seinem Namen beten. Aber was Johannes hier nur sagen will, Johannes redet ja schwarz-weiß. Oder? Die Gläubigen, die beten, die Ungläubigen beten, denken sich, ja, bete auch so wie die Gläubigen und bei ihnen ist es nicht der Fall. Aber wir haben eine Beziehung zum Vater, der liebt uns und der hört unsere Bitten. Das ist gemeint. Wahrlich, der Herr Jesus hat gesagt in Johannes 16, wahrlich, was immer ihr dem Vater in meinem Namen bittet, wird er euch geben. Johannes 16, Vers 23. Weil wir solche sind, die seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Deshalb, oder? Weil wir Gläubige sind, heißt das. Nein, weil wir Wiedergeborene sind, weil wir aus Gott geboren sind, heißt das. Die Gottgeborenen sind solche Leute, die seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Es geht immer noch um das gleiche Thema. Wer ist Christ und wer ist nicht Christ? Die Gebote halten. Wir sind Christen. Nicht durch das Gebote halten wird man Christ, haben wir schon in Kapitel 2 geklärt. Sondern wenn man Christ ist, hält man seine Gebote. Ja. Ja, Gott hört auf unsere Gebete, weil wir seine Kinder sind, die er gern hat, die er liebt. Und die geliebten Kinder, die tun gern, was der Vater von ihnen möchte. Die möchten gern dem Vater wohlgefallen. Wenn Kinder natürlich aufwachsen und geliebt sind von den Eltern, dann haben die kleinen Kinder, die haben wirklich einen Wunsch, die möchten den Eltern gefallen. Ja. Mit ein paar Ausnahmen, wo sie Trotzphasen haben, aber die kommen da auch drüber. Aber normalerweise wollen sie den Eltern gefallen. Ja. Und sobald wir beten, werden wir unsere Gebete erhört, weil wir seine Kinder sind. Vers 23. Und dieses ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, glauben. Jetzt fügt er das noch an, weil er gerade vom Gebot erhalten spricht. Schau, was ist das wichtigste Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes, Jesus, nämlich den Namen Jesu Christi. Dass wir glauben dürfen, ist ein Geschenk, aber nachdem wir glauben dürfen, dann sollen wir glauben. Ein paar von uns haben gebetet, Herr, danke, dass wir glauben dürfen. Das ist richtig. Das Geschenk des Glaubens ist, dass wir glauben dürfen, aber dann müssen wir auch glauben. Wisst ihr, was ich meine? Der Glaube an sich ist ein Gebot. Dass du glauben darfst, ist ein Geschenk. Seht ihr den Unterschied? Wir haben die Möglichkeit der Herr Jesus hat alles vorbereitet und jetzt dürfen wir glauben. Dass der Herr Jesus alles vorbereitet hat, dass die Tür offen ist, dass wir kommen dürfen, das ist das Geschenk. Dass wir jetzt glauben, das ist ein Gebot. Jesus sagt, bitte, jetzt glaubt an das Evangelium, glaubt an mich. Glaubt auch an Gott, glaubt an mich. Also der Glaube als solches ist einerseits, was die Basis betrifft, die Jesus geschaffen hat, ein Geschenk, aber was mein persönliches Vertrauen, das wird mir nicht geschenkt, das wird mir gefordert, verlangt, das verlangt Gott von uns. Ja, oder Verlangen ist vielleicht hart ausgedrückt, aber er sagt, er will das, er möchte, dass wir ihm vertrauen. Er sagt, vertrau mir. Es ist nicht so, dass wir beten sollen, Herr, mach bitte, dass ich dir vertraue. Nicht so, aber wir dürfen beten, Herr, hilf mir in meinem zaghaften Vertrauen, stärke mein Vertrauen, indem ich mehr richtige Informationen bekomme, indem ich lerne, mich verlasse auf das, was du gesagt hast. Das dürfen wir schon beten, dass der Herr unseren Glauben stärkt und vermehrt. Das haben die Jünger ja auch gebetet. Aber dass man sagt, Herr, gib mir den Glauben überhaupt, das finden wir nicht in der Bibel. Das sagt Gott, ja, das musst jetzt schon du machen. Das kann ich für dich nicht abnehmen. Ja? Diese Handlung, dass du mir jetzt vertraust, da bist jetzt du dran, bitteschön. Das musst jetzt du machen. Ja? Der Glaube ist der Schlüssel für eine Beziehung. Das ist in der Ehe so, oder? Da sind zwei Leute. Und jetzt lernen sie sich kennen und der eine überlegt sich, ja, mir scheint, die ist vertrauenswürdig, die ist zuverlässig. Und sie überlegt sich vielleicht auch und der denkt, ja, dem könnte ich mich anvertrauen. Ja. Und dann entsteht eine Beziehung, weil die beiden sich entscheiden, einander zu vertrauen. Und dann versprechen sie sich was gegenseitig und mit diesem Versprechen, und sie glauben an das Versprechen des anderen, und jetzt entsteht die Beziehung. Der Schlüssel für die Beziehung ist Vertrauen. Wenn das Vertrauen schwinden würde, das wäre sehr, sehr kritisch für die Beziehung, oder? Deshalb ist wichtig, dass die Ehepaare einander vertrauen, weiterhin vertrauen. Also das Vertrauen ist der Schlüssel für eine Beziehung. Und im Geistlichen ist es auch so. Das Glauben ist der Schlüssel für die Beziehung mit Gott. Durch den Glauben komme ich rein in die Beziehung. Nachdem ich in der Beziehung drinnen bin, dann gilt es zu lieben. In der Ehe ist das so und in der geistlichen Beziehung zu Gott ist es auch so. Nachdem ich jetzt die Beziehung habe, lerne ich jetzt und darf ich jetzt diesen Gott lieben. Er liebt mich und ich liebe ihn. Der Inhalt der Beziehung ist die Liebe. Der Schlüssel der Beziehung ist der Glaube. Der Inhalt dieser Beziehung ist die Liebe. Das Ziel ist die Hoffnung, oder? Das, was auf uns dann zukommt. Jetzt haben wir wieder die drei. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das Größte ist die Liebe, weil die Liebe bleibt, oder? Die Hoffnung, die wird erfüllt, dann ist sie keine Hoffnung mehr. Und der Glaube, naja, der ist dann auch nicht mehr nötig, wenn ich ihn sehe. Jetzt ist ja das Problem, dass ich ihn nicht sehe. Oder wenn ich dann ins Schauen, ins Sichtbare trete, dann natürlich habe ich dann noch Vertrauen, aber nicht mehr aber in einem anderen Sinne, oder? Ich sehe ihn, dann sehe dann alles. Jetzt sehen wir nicht. Deshalb ist Glauben so wichtig. Oder? Gut. Sind jetzt Fragen? Ein Vers noch. Vers 23. Und dieses ist sein Gebot. Nein, zwei Verse. Und dieses ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, so wie er uns Gebot gab oder geboten hat. Das ist der Inhalt des Gebotes, glauben und lieben. Zuerst, dass die Beziehung entsteht, muss ich glauben, und einander lieben. Das ist der Ausfluss dann der Liebe Gottes. Der Liebe zu Gott ist dann die Bruderliebe, dass wir einander lieben, so wie er uns geboten hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Jetzt kehrt er wieder zurück zum Thema Bleiben in ihm, oder? Das war ja das Thema, das wir immer wieder hatten. Jetzt kommt er wieder zurück, sagt, schaut, wer seine Gebote hält, auch wiederum hier, der seine Gebote haltende, fortwährend, weilt in ihm und er in ihm, weilt und verbleibt in ihm, in Gott, in seinem Sohn, und er, Gott und der Sohn, in ihm, in uns, in jedem Einzelnen von uns. Also, wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm, und an diesem merken wir, dass er in uns weilt und wohnt, bleibt, aus dem Geist, den er uns gab. Das Wirken des Geistes in uns ist für uns ein Kennzeichen der Wiedergeburt. Daran merken wir, dass Jesus Christus in uns ist und dass wir in ihm sind. Das ist die Lebensgemeinschaft. Wir sind in Christus, Christus ist in uns. Das ist jetzt, wir sind wiedergeboren. Für jeden Wiedergeborenen gilt das. Ich bin in Christus und Christus ist in mir. Und wie erkenne ich jetzt das? Durch den Geist, durch den Heiligen Geist, den er mir gegeben hat. An dem erkenne ich das. Was macht der Geist? Der Geist kann mir zum Beispiel auf Sünden aufmerksam machen, oder deckt gewisse Dinge in meinem Leben auf. Er weckt in mir das Verlangen nach Gott und seinem Wort, in Gott besser kennenzulernen. Er gibt mir Kraft, befähigt mich, gibt mir Gnadengaben, dass ich irgendwie dienen kann. Der rüstet mich aus. Der Geist wirkt in mir. Der Heilige Geist befähigt mich. Er belehrt mich. Aus dem Wort, ich lerne etwas, überall wo das Wort Gottes verkündigt wird, wo ich selber lese, er erinnert mich an das Wort Gottes, was ich schon gelesen habe, er wirkt in mir oft, man wacht ihn am Morgen auf und denkt an ein Bibelwort zum Beispiel, ja. Der Heilige Geist hat dich daran erinnert. Er fördert unsere Gemeinschaft mit Gott, er drängt uns zum Beten, der schubst uns an zum Beten, komm, geh ins Gebet, ja. Drängt uns zum Beten, Römer 8. Er fördert die Gemeinschaft mit den Mitgläubigen, also er vereint die Gläubigen, der Geist, schafft Einheit. Er hilft uns beim Zeugnis, dass wir, wenn wir das Wort Gottes weitergeben, wenn wir Christus bekennen, Johannes 15 steht das, er fördert die Gemeinschaft, das habe ich schon, er regiert uns, er formt uns, er prägt uns. Er prägt in uns das Bild Jesu Christi, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Das ist vom Heiligen Geist, 2. Korinther 3, Vers 18. Er gibt uns die Richtung unseres Lebens an. Er hilft in uns unserem Denken, dass unser Denken richtig in die richtige Richtung geht, beim Denken. Er hilft beim Denken. Das steht in Epheser 4 und Epheser 5 und Philipper 1. Da gibt es eine ganze Reihe von Bibelstellen. Er prägt unser Gewissen, dass das Gewissen richtig gepolt ist und dass es richtig meldet. Er verändert uns, er wirkt Frucht, die Frucht des Geistes, oder, in unserem Leben. Er macht uns aufmerksam, er zieht uns zu einem verantwortungsvollen Handeln. Römer 8, Vers 13 bis 15. dass wir lernen, uns selbst zu beherrschen und so weiter, dass wir lernen, richtig zu handeln. Er leitet uns, wenn wir reden, wenn wir predigen. Er unterstützt uns im Gebet und er verwendet sich für uns vor Gott. Römer 8, Vers 25 und so weiter. Es ist ein sehr, sehr schönes Studium, wenn man mal in der Bibel studiert, was der Heilige Geist alles tut für uns und mit uns. Und also an dem Heiligen Geist merken wir, dass wir wiedergeboren sind. Dass wir in ihm sind und dass er in uns ist. Dass wir in ihm weilen, bleiben und er in uns bleibt und weilt, wohnt. Genau. Das ist eigentlich die Zusammenfassung, oder? Der bezeugt unserem Geist. Und genau dadurch, durch diese vielen Dinge, die er tut in unserem Leben, macht uns das klar, dass wir Kinder Gottes sind. Römer 8, Vers 14 ist eigentlich die Zusammenfassung, auch das, was hier Johannes, das wäre die Parallelstelle zu dem, was Johannes hier sagt. Daran merken wir, dass wir Kinder Gottes sind, oder? Dass er in uns bleibt und wir in ihm. Römer 8, 14, das muss ich mir notieren, das wäre wirklich eine gute Parallelstelle. Sind jetzt dazu noch Fragen? Ein paar Minuten können wir noch für Fragen verwenden.
Ich habe eine Frage zu einem Wort, nämlich in Vers 16 ist gesagt, an diesen haben wir dich lieber gekannt, dass er seine Seele funktioniert. Dieses Wort Seele, also Schlacht übersetzt ja mit Leben, ist Seele, das ist ein, bedeutet das mehr als
ja, ich habe das gestern mal kurz angerissen. Seele heißt im Griechischen Psyche und ist ein sehr breites Wort, wird einerseits verwendet für Seele, wie wir das Wort Seele verwenden, aber auch andererseits für Leben oder auch für Person sogar. Also ein sehr breites Wort. Hier ist es natürlich im Sinne von Leben, aber ich habe es bewusst mit Seele übersetzt, weil wir haben ja noch ein anderes Wort für Leben im Griechischen, oder? Das ist Zoe, der Zoo. Kommt davon, oder? So, ja. So, das Leben, das ewige Leben ist der ewige Zoo. Das ist das wahre Leben, das wirkliche Leben. Ja. Hat eigentlich mit Tieren gar nichts zu tun, überhaupt nichts zu tun. Ich weiß nicht, wieso man gerade bei den Zoo, auf den Zoo kommt. Aber in der Bibel ist es das wahre Leben, das Leben Gottes, ja. Ist Zoe. Und die Psyche ist das Leben hier, ja? Unser psychisches und irdisches Leben. Ja? Es gibt noch ein drittes Wort, das ist Bios, Biologie, oder? Das ist auch die Natur, das Naturleben, oder? Das Irdische. Aber Seele ist jetzt das Menschenleben gemeint. Er hat sein Menschenleben für uns hingelegt, ja? Und wir sollen unser Menschenleben hinlegen. Für die anderen. Ja. Ja, bitte, Alex.
Nochmal eine Frage. Jesus ist ja gestorben für uns, ne? Und wo er halt verschieden, also gestorben ist, wobei die Seele wo dann aufgestanden ist.
Also der Herr Jesus ist in den das Innere des Herrn Jesus, der Geist des Herrn Jesus Christus, ging im Moment des Todes zum Vater. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, oder? Und er gab den Geist auf, heißt eigentlich, er übergab den Geist. Seinen Geist, Jesus hat seinen Geist übergeben, das können nur er. Wenn wir sterben, können wir das nicht machen, aber er macht das, ja. Er hat seinen Geist übergeben, dem Vater. Und dann ging er dann war sein Geist beim Vater. Ja? Aber dieser Zustand, dieser Zustand der Trennung von Leib und Geist, das war ja eine Trennung von Leib und Geist, ja. In der Zeit, sagt die Schrift, war er im Hades. Hades ist der Totenbereich und auf Hebräisch heißt das Sheol, auf Griechisch Hades. Das ist das Gleiche. Und dieser Zustand dauerte 3 Tage. Nach den 3 Tagen wurde dann wieder der Geist und der Leib vereint. Dann war er mit einem verherrlichten Leib, mit einem verwandelten Leibe Das ist der gleiche Leib, aber aus dem Toten auferstanden und dann verwandelt, oder? Und mit diesem Leibe ist er dann den Jüngern erschienen und mit diesem Leibe blieb er immer. Mit diesem Leibe ist er in den Himmel aufgefahren. Diesen Leib hat er nicht abgelegt, den hat er immer noch. Ja. Das ist eine andere Art von Leib. Das ist nicht ein ganz gleicher Leib, aber man konnte ihn trotzdem einfach anfassen. Ja. Und mit diesem, ja, aber in der Zwischenzeit, die Zeit der Trennung von Geist und Seele, ja, in der Zeit war es, die Zeit der Trennung von Geist und Leib, in der Zeit war seine Persönlichkeit, seine Seele, wie die Schrift das so sagt, seine Seele war im Todesbereich. Der Todesbereich, wir würden sagen im Jenseits. Oder? Der Sheol ist, oder Hades ist so ein Begriff, wie wir den Begriff Jenseits verwenden, oder? Das war im Alten Testament auch so. Wenn Menschen sterben, was sagen sie? Ja, jetzt gehe ich ins Sheol, oder? Ins Jenseits. Und im Jenseits gibt es aber zwei Möglichkeiten, entweder bei Gott oder nicht bei Gott. Der Herr Jesus, als er im Jenseits war, war natürlich bei Gott, nicht? Ist ja klar. Der reiche Mann und der Lazarus, beide gingen ins Jenseits, oder? Aber der eine tut seine Augen auf in der Qual und der andere findet sich zu Tisch beim Abraham, ja? Lehnt an seiner Brust, der Lazarus, oder? Aber das eine ist Herrlichkeit, oder? Das andere ist eine Vorhölle, sozusagen, ein Vorgeschmack der Hölle. Und als der Herr Jesus starb, war er natürlich auf der Seite, wo der Abraham war, wo der Lazarus war, der Verbrecher am Kreuz war auch dabei. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein, oder? Das ist ein anderer Ausdruck für diesen Wonnezustand, Wonneort sozusagen, nach dem Tod, oder für die Gläubigen. Und dort war Jesus auch. Ja.
Ja, haben Sie vorhin gesagt, was ist das höchste Gebot, also, oder die Summe der Gebote?
Die Summe der Gebote ist, sagt Römer 13, die Liebe, oder? Das erste Gebot ist die Summe der 10 Gebote. Das erste Gebot ist das Liebe, ist du sollst Gott lieben.
Kommt die Furcht Gottes dann nicht so kurz?
Die
Frau, das heißt zuerst, nun höre ich der Gott und er allein, also jetzt mein Gott. Und auch in Prediger 12, das ist die Summe der aller Lehre.
Dass man Gott fürchtet und haltet seine Gebote. Es hängt zusammen, denke ich. Du kannst nicht trennen, Gott fürchten und Gott lieben. Der Ausdruck für die Gläubigen ist, sie sind die, die Gott fürchten und die Gott lieben. Du kannst es nicht trennen. Die Beziehung zu Gott ist eine Beziehung der Liebe, aber diese Liebe drückt sich aus in Gottesfurcht. Wie soll ich sagen? Bei uns sind das zwei Gegensätze, oder? Furcht und Liebe. Aber im Positiven, ich rede jetzt nicht von der Angst, oder? Später, wie im Kapitel 4, wird Johannes noch von der Angst sprechen. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Wir reden jetzt nicht von der Angst. Wir reden von der Gottesfurcht. Gottesfurcht drückt sich aus in Gottes Liebe. Wenn jemand gottesfürchtig ist, dann liebt er Gott. Christen sind die Gott fürchten, ist gleich die Gott lieben. Also ich kann es nicht trennen. Aber es wird jetzt in den Geboten jetzt nicht ein Gebot erwähnt, du sollst Gott fürchten, sondern das ist wie, das Ganze ist Gottesfurcht, wenn man sich dran hält, wenn man auf Gott hört, wenn man sich nach Gott ausrichtet, dann ist das Gottesfurcht.
Also die Furcht ist in der Liebe mit inbegriffen.
Ja, ja, ja. Wer Gott wirklich liebt, ist gottesfürchtig. Es geht gar nicht anders. Und wer Gott wirklich fürchtet, richtig fürchtet, im richtigen Sinne, gottesfürchtig ist, der wird das erste Gebot halten, du sollst Gott lieben. Ja, genau. Genau. Das ist so. Gottesfurcht, Eltern ehren und Eltern lieben, das geht Hand in Hand, das kann man nicht trennen. Wenn du die Eltern liebst, dann ehrst du sie, und wenn du Eltern ehrst, dann liebst du sie auch. Übrigens, das ist mir aufgefallen, dass es gibt in den, wir sprechen ja von 10 Geboten, oder? Im 2. Mose 20. Die Bibel nennt es nie die 10 Gebote. Habt ihr das gewusst? Steht nie die 10 Gebote. Wie heißt es in der Bibel? Die 10 Worte. Es sind nämlich nicht 10 Gebote. Es sind 9 Verbote und ein Gebot. Oder? 9-mal du sollst nicht, einmal du sollst. Und interessant, wo steht du sollst? Vater und Mutter ehren. Sonst heißt es immer negativ. Du sollst keine anderen Götter haben, oder? Du sollst, beim Sabbattag, da heißt es, du sollst nicht, muss ich jetzt lesen. Und ich möchte es gerade jetzt mich vergewissern. Gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen. 6 Tage sollst du arbeiten und all sein Werk tun, aber der 7. Tag und so weiter. Du sollst nicht ein Werk tun. Das ist 10. 2. Mose 20, Vers 10. Es ging mir darum, ich habe das im hebräischen Text, habe ich das versucht, und dieses Lo heißt nicht, im Hebräischen heißt nicht Lo, ja, und dieses Nicht steht jetzt im deutschen Text, steht es nicht, aber im hebräischen Text steht das sehr deutlich hier, in 2. Mose 20, Vers 10. Der 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, deinem Gott, du sollst keinerlei Werk tun, heißt es bei uns, oder? Aber im Hebräischen steht es nicht so. Im Hebräischen heißt es, du sollst nicht tun irgendein Werk. Ja? Das ist dann schon ein Unterschied, oder? Du sollst nicht. Und hier auch, du sollst nicht irgendein Werk tun. Ja? Aber der Einzige, wo kein Nicht vorkommt, ja, ist das 4., ist das 5., oder? 5. Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und interessant, das ist umgekehrt wie in Eden, im Garten Eden. Im Garten Eden gab es 9 Gebote und ein Verbot. Lest mal durch, was Gott zum Menschen sagt, was er alles tun soll und was er nicht tun soll. Das gibt er ihm 9-mal, sagt er, was er tun soll. Und einmal heißt es, und du sollst nicht von dem Baum essen. Das einzige Verbot. Und im Gesetz ist dann umgekehrt. 9 Verbote und ein Gebot. Und das Elterngebot steht auch an ganz besonderer Stelle im Dekalog, also in den 10 Geboten, steht das Elterngebot an 5. Stelle. Und manche meinen, die 2 Gesetzestafeln, die sind so aufgeteilt, zuerst 4 und dann 6. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass sie 5+5 sind. Abgesehen davon, dass 5 die Zahl der Verantwortung ist, sowieso, und 2-mal die 5 ist die doppelte Verantwortung sozusagen. Aber abgesehen davon, auch die Form in 5. Mose 5 und in 2. Mose 20 werden die 10 Gebote erwähnt. Und ich habe mir mal die Form angeschaut, wie das hier genannt wird. Und im Hebräischen steht manchmal ein und irgendwo steht kein und davor. Ja? Das ist interessant. Und das ist so, dass man sieht, die ersten 5 gehören zusammen und dann die anderen 5. Das ist wirklich 5+5. Und dann würde das bedeuten, also auf der einen Tafel, da ist das Elterngebot noch dabei. Die anderen 4 Gebote betreffen ja alle Gott, oder? Du sollst Gott keinen anderen Gott haben, denn du sollst dir kein Bildnis machen, sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, kein Bildnis machen, den Tag des Herrn heiligen, und du sollst die Eltern ehren. Und das passt irgendwie nicht, denken sich manche, sondern die vier, die betreffen jetzt die Beziehung zu Gott und die anderen sechs betreffen die Beziehung zu den Menschen. Aber nicht ganz, denn das Elterngebot betrifft eigentlich auch die Beziehung zu Gott. Denn für das Kind sind die Eltern Gott. Und wenn das Kind nicht lernt, die Eltern zu ehren, wie soll das Kind je lernen, Gott zu ehren? In einem gewissen Sinn vertreten die Eltern Gott für das Kind. Deshalb will ja Gott, dass das Kind lernt, die Autorität anzuerkennen der Eltern. Erst später lernt es, die Autorität Gottes anzuerkennen. Und so sieht man hier, dass das Elterngebot, ein Elternehrengebot, eine ganz wichtige Stellung hat in den 10 Geboten. Das war nur so ein bisschen Ausflug jetzt, aber es sind schon sehr interessante Dinge, wenn man sich das darüber Gedanken macht. Ja, dann war jetzt noch eine Frage da hinten, war noch jemand oder war das geklärt schon? Keine Frage. Dann wollen wir hier schließen. Wir können wieder Gebetsgemeinschaft machen, denke ich, oder?